SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen Dr. Lukas Rehse und Dr. Marco Roller.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie beide da sind. Sie sind Fachtierärzte für Zoogehege und Wildtiere. Habe ich es richtig gesagt? Und gilt das auch für Sie beide?
Das gilt jetzt auch für uns beide, ja.
Warum? Bei Ihnen ist es noch neu gekommen?
Bei mir ist es noch deutlich frischer, ja.
Wie lang?
Vor zwei, drei Monate?
Ja. Also bei Lukas Rehse noch ein bisschen früher und bei Marco Roller schon länger der Fall?
Ich glaube seit 2022, ja.
Okay. Sie haben aber so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, da kommen wir gleich drauf. Sie sind nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, die einzigen beiden Tierärzte im Zoologischen Stadtgarten, also Zoo Karlsruhe sagt man, glaube ich, so ja, auf der Straße. Das heißt, Sie versorgen tierärztlich den gesamten Zoo?
Den kompletten Tierbestand, genau.
Um, über wie viele Tiere sprechen wir da ungefähr?
Da sind wir bei im Moment um die 350 Arten in, ich weiß nicht wie vielen Individuen.
Es kommt natürlich immer darauf an, was man alles zählt. Wenn man da jeden Fisch zählt, jedes Insekt, dann werden es viele. Wenn man jetzt nur mal bei den größeren Tieren sind, sind es aber doch auch mehrere tausend Tiere.
Aber wir bewegen uns mal mindestens so, was die Population angeht, unterschiedliche Arten im Hunderterbereich. Habe ich jetzt Arten gesagt? Ist das überhaupt richtig?
Nee, ist richtig. Ja? 350 Arten.
350 Arten. Also man kann das so vergleichen mit, Sie sind so die Hausärzte in einem Dorf, könnte man sagen.
In einem größeren Dorf, ja. Größeren Dorf, okay.
Sie haben sich jetzt lange mit dem SWR umgeben, kann man sagen, weil wir Ihnen nicht von der Seite gewichen sind. Die dreiteilige Doku, die Zoo-Docs, die ist dabei entstanden. Was bedeutet das eigentlich bei so einer sensiblen Arbeit, wie der von zwei Tierärzten in einem Zoo, dann noch ein Kamerateam mitzuschleppen?
Herr Roller. Ich glaube, es ist vor allem auch eine Vertrauensbasis, die sich aufgebaut hat. Gerade mit dem Redakteur, mit Jonas Keinert, hat sich eigentlich auch schon freundschaftliches Verhältnis entwickelt und mit den anderen Redakteuren, die dann auch immer wieder gefilmt haben, mit den Kameraleuten, mit dem Tonteam, dass man weiß, dass man auch darauf vertrauen kann, dass man nicht einfach alles nochmal machen kann, sondern wir haben es oftmals mit sensiblen Fällen zu tun, mit Narkosen zum Beispiel, wo wir nicht nochmal von vorne anfangen können, wenn die Kameraeinstellung nicht gepasst hat oder die Frage falsch gestellt war oder falsch beantwortet wurde. Und da hat sich, glaube ich, ein ganz gutes System entwickelt, über die Jahre hinweg jetzt auch, wo wir, glaube ich, sehr vertrauensvoll miteinander arbeiten.
Ja, Sie waren ja auch schon mehrfach bei uns in der SWR Landesschau zu sehen und so weiter. Aber das ist schon so, ne? Wenn man jetzt sagt, ich gehe da hin und mache irgendeinen Eingriff oder eine Intervention an einem Tier, da hat man keine drei Versuche, sondern wahrscheinlich nur einen, oder?
Ja, absolut. Wobei wir natürlich auch ein Stück weit versuchen, besser planbare Operationen oder kleinere Eingriffe zu machen. Wenn jetzt beispielsweise ein Notfall oder sowas auftritt, da haben wir im normalen Fall auch kein Kamerateam dabei.
Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie viele Notfälle gibt es denn da so im Zoo? Ist das mehr so einer am Tag oder vielleicht auch eher nur einmal die Woche?
Das ist so ein bisschen die Frage, wo fange ich bei Notfall an oder was ist ein Notfall? Wir arbeiten mit Wildtieren. Wildtiere sind sehr gut darin zu verstecken, was sie haben. Ein Hund, der kommt irgendwie auch nachts ans Bett und jault. Ein Wildtier zeigt eigentlich eine Krankheit erst, wenn es schon sehr weit fortgeschritten oder sogar schon zu spät ist. Das heißt, wenn es wirklich um Krankheitsfälle geht, dann müssen wir eigentlich schon sagen, dass alles irgendwie sehr, sehr schnell bearbeitet werden muss. Oder wir eine Entscheidung treffen müssen zumindest.
Aber ich nehme an, Sie beobachten die Tiere ja auch sehr intensiv. Also sehen Sie wahrscheinlich noch, bevor die Tiere das zugeben, dass die krank sind.
Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Tierpflegerteam, die täglich mit den Tieren arbeiten und die Tiere gut beobachten. Um dann eben genau diese Kleinigkeiten, die Wildtiere eben vielleicht nur ganz subtil zeigen, frühzeitig erkennen zu können. Und deswegen sind Notfälle eigentlich nicht an der Tagesordnung. Da würde im Zoo auch was falsch laufen, wenn wir jetzt jeden Tag kranke Tiere hätten. Sondern viel unserer Arbeit ist eben auch auf Prophylaxe ausgelegt, dass wir schauen, dass wir regelmäßig die Tiere anschauen, routinemäßig Kotproben anschauen, auf Parasiten zum Beispiel untersuchen, die Fütterung der Tiere überprüfen, das Verhalten der Tiere beobachten, um dann eben auch sagen zu können, okay, das Tier zeigt keine Anzeichen einer Erkrankung.
So lange jetzt die Kamera mit dabei gehabt, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Was würden Sie sagen jetzt unterm Strich? Hat sich's gelohnt?
Absolut, ja. Es ist, glaube ich, eine tolle Sendung geworden, beziehungsweise ist es ja immer noch. Und ich glaube, wir bekommen da auch wirklich die Möglichkeit, ein bisschen unsere Themen zu spielen und zu zeigen, was wir in unserem Alltag machen, aber auch, was so die Ideologie dahinter ist, was wir eigentlich transportieren wollen.
Herr Roller, kommt das manchmal so ein bisschen zu kurz? Also ich meine, so ein Zoo ist ja eine Attraktion, da gehen vor allem Familien hin, aber auch alle Menschen eigentlich irgendwann mal in ihrem Leben mindestens mal in den Zoo gegangen. Aber Sie sind ja mehr so im Hintergrund. Ne? Das ist jetzt das erste Mal, dass Sie so nach vorne geholt werden, für Sie wahrscheinlich.
Ja, das ist natürlich ein spannendes Feld im Zoo, die tierärztliche Arbeit, wenn man dann direkt an den Tieren auch arbeitet. Aber wie der Lukas schon gesagt hat, das ist für uns ein ganz wichtiges und schönes Tool, um auch unsere Geschichte oder unseren eigenen Antrieb, warum wir ja in einem Zoo arbeiten wollen, auch zu präsentieren und auch dann öffentlich zu erzählen. Und das ist in vielen Bereichen, gibt uns da die Medienarbeit auch die Möglichkeit, über das Thema Artenschutz zu sprechen.
Also der Chef hat auch nichts dagegen, der Zoodirektor ist auch mit dabei. Ohne ihn ging es wahrscheinlich auch nicht.
Ne? Ja, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, er ist sehr froh. Er ist ja auch ein Stück weit entlastet dadurch und er ist auch derjenige, der uns ein bisschen mit ins Rampenlicht gezerrt hat. Also für ihn ist das ganz wichtig und er ist auch, glaube ich, sehr dankbar, dass wir das auch machen.
Weil Sie es selbst gar nicht gesucht hätten, Herr Riese, das Rampenlicht?
Zumindest nicht in der Form. Also der Plan war, Zootierarzt zu werden und es gibt sehr, sehr viele Zootierärzte, die ganz wenig in der Öffentlichkeit stehen. Aber das war in Karlsruhe, gehört das schon auch ein Stück weit mit dazu.
Ja, Sie sind ja bestimmt auch gut vernetzt, oder? Also mit anderen Kollegen und Kolleginnen, wahrscheinlich bundesweit. Sie müssen sich ja auch austauschen, ne? Wegen der Zuchtprogramme.
Wegen der Zuchtprogramme, das läuft dann eher so auf kurativer Ebene, das heißt, wenn man die Tiertransporte plant, aber auch wir Zootierärzte sind natürlich sehr eng vernetzt in ganz Deutschland oder sogar im ganzen europäischen Raum, dass man sich ganz eng auch austauschen kann, wenn man bestimmte Fälle hat, wo man nicht weiterkommt, wo man sich vielleicht auch bei der Vielzahl der Tierarten, mit denen man es zu tun hat, vielleicht auch nicht so super auskennt, aber der andere Zootierarzt hat eine sehr große Expertise im Bereich der Stummelfußfrösche, Stummelfußkröten oder im Bereich der Giraffen. Und dann fragt man genau dort dann eben nach.
Stummelfußkröte, war das jetzt Ihr Spezialgebiet, Herr Riese?
Wenn man so will, ja. Also allgemein die Amphibien, aber die Stummelfußkröten oder Frösche oder Harlekinkröten oder wie man sie nennen will, ist so ein Gebiet, was ich vor allem jetzt weniger tierärztlich, sondern vielmehr biologisch wahnsinnig spannend finde und wo ich mich ein Stück weit engagiere.
Kann man so sagen, für Sie beide, da ist Hobby und Leidenschaft und Berufung reingeflossen?
Ja.
Geht das überhaupt anders als Tierarzt? Also kann man diesen Beruf machen einfach so als Job?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass Tierarzt oder Tierärztin zu sein immer auch eine Berufung ist. Und ich glaube, bei uns in der Zootiermedizin nochmal auf eine ganz eigene Art und Weise. Also wir haben, glaube ich, beide das große Glück, dass wir das machen können, was wir immer machen wollten. Und das Ziel erreicht haben, Zootierärzte sein zu dürfen. Und das ist für uns beide, glaube ich, auch ein ganz großes Privileg und daher auch eine Berufung.
Traumberuf, Tierarzt. Viele Kinder und Jugendliche äußern diesen Berufswunsch zumindest mal irgendwann gegenüber Mama und Papa. Lukas Rehse und Marco Rolle, die haben sich diesen Traum erfüllt. Die beiden sind Tierärzte im Zoo Karlsruhe und heute zu Gast bei uns in SWR 1, Leute. Was muss man eigentlich tun, um Tierarzt sein zu können? Also die Anatomie von wie vielen unterschiedlichen Lebewesen auswendig lernen, Herr Rehse?
Naja, also es ist natürlich auch immer eine Frage der Tiefe. Wie tief gehe ich denn beim Auswendiglernen? Grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir im Studium erstmal mit den Haussäugetieren zu tun haben, also Hund, Katze und dann den landwirtschaftlichen Nutztieren, Pferd, Rind und vielleicht noch Huhn, Schaf, Ziege. Das sind so die Tiere, mit denen man in erster Linie zu tun hat, wo man die Anatomie lernen muss, die Krankheitsbilder und so weiter. Jetzt eine Ausbildung zum Zootierarzt in dem Sinne gibt es nicht.
Also das heißt, im Studium lernen Sie nicht jeden Kolibri anatomisch bis ins Detail kennen. Weil ich finde ja, das, was Sie aufgezählt haben, sind ja schon mal ja. 8 Anatomien mehr, als ich als Humanmediziner lernen muss. Da muss ich nämlich eine lernen. Zugegeben ist die komplex. Ist das bei Tieren weniger komplex?
Ich würde sagen, sehr komplex und vor allem auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo wir im Tierreich schauen. Reptilien sind ganz anders aufgebaut, nicht nur von der Anatomie, sondern auch von der Physiologie als Vögel und die wieder ganz anders als Säugetiere. Und wenn wir dann in den Amphibienbereich kommen oder in den Bereich der Invertebraten, also der Wirbellosen, dann wird es natürlich noch viel komplexer. Mhm. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Bandbreite, mit der wir es hier zu tun haben.
Ja, also welche Voraussetzungen muss man da mitbringen? Also ich habe schon mal gehört, das ist kein leichtes Studium ist und dass da manche auch dann aufgeben.
Ja, also da gibt es, ich denke, es gibt erstmal zu der Humanmedizin gibt sehr viele Parallelen. Das ist, glaube ich, sehr ähnlich. Der Druck ist relativ hoch. Da wird viel ausgesiebt, da wird vielleicht an manchen Stellen auch so ein bisschen nach Belastbarkeit ausgesiebt. Mhm. Einfach durch diese unglaubliche Menge, mit der man es zu tun bekommt. Mhm. Und auch ganz viel lernt, was man später nicht braucht.
Mhm. Ja, aber das könnten die Humanmediziner wahrscheinlich auch bestätigen.
Ja, das ist absolut. Schon. Aber man lernt natürlich irgendwie auch zu priorisieren und wie winde ich mich dadurch. Und das bringt einen dann, glaube ich, auch weiter.
Ja. Ja, bei den Humanmedizinern, also bei den Menschärzten, da wird ja oft gesagt, so ja gut, jetzt kommt man da mit seinem 1-0-Abi rein, das ist aber gar nicht unbedingt das, was einen befähigt, dann eine gute Ärztin, ein guter Arzt zu werden. Was muss man denn menschlich mitbringen, um ein guter Tierarzt oder eine gute Tierärztin zu werden?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es kommt auch darauf an, was von einem Feld man später arbeiten möchte, weil das auch ein ganz vielfältiges Berufsbild einfach darstellt. Ob man später in die Kleintierpraxis geht, in die Großtierpraxis, wo natürlich ein ganz anderer körperliche Beanspruchung dann auch, auch herrscht, ob man in die Industrie geht, ob man aufs Veterinäramt geht oder ob man dann, wie wir beide, vielleicht in einem Zoo landet.
Ja, das sind ganz sehr, sehr unterschiedliche Berufsbilder wahrscheinlich, die Sie da gezeichnet haben. Wo sind denn die Gabelungen im Berufsleben, also an denen sich entscheidet, ich lande im Zoo, in der Kleintierpraxis oder im Schlachthof? Weil da gibt es auch Tierärzte.
Ja, genau. Man stellt natürlich während des Studiums schon seine Weichen, kann Wahlpflichtveranstaltungen dann besuchen, wo man vielleicht sich schon so ein bisschen mit den exotischeren Tieren befasst, hat dann ähnlich wie in der Humanmedizin auch ein praktisches Jahr, wo man Praktika machen kann. Da waren wir beide auch in verschiedenen zoologischen Gärten und haben dort Praktika gemacht. Und dann beginnt eigentlich so die Ausbildung zum Zootierarzt erst nach dem Studium. Wenn man sich dann für eine Doktorarbeit entscheidet oder wir beide haben das Glück gehabt, in einem Zoo oder in einem Zooanschluss unsere Doktorarbeiten machen zu können und dann eben nach dem Studium der Tiermedizin noch die Weiterbildung zum Fachtierarzt, also auch ähnlich wie das natürlich in der Humanmedizin auch der Fall ist, dass man sich noch spezialisieren kann.
Ja, und Sie flitzen ja jetzt genauso durch die Weltgeschichte, halten Fachvorträge, sind auf internationalen Kongressen unterwegs und haben wahrscheinlich auch eine Doktorarbeit geschrieben. Waren es bei Ihnen dann die Kröten, Herr Riese?
Nee, bei mir waren es tatsächlich Flamingos.
Flamingos?
Ja, ich habe über den Tiergarten Nürnberg, über Flamingos oder allgemein über Zoovögel. Und die Frage, inwiefern das Nehmen der Flugfähigkeit das Tierwohl beeinflusst.
Mhm. Also da geht es dann auch schon in die spezielleren Themen rein. Aber man sieht schon, ja, wir lachen da jetzt so drüber. Mhm. Werden Sie da manchmal mit konfrontiert? Weil wenn man sagt, ich bin Arzt, dann ist es ja so bierernst sofort alles. Oh, der kann mir vielleicht helfen. Oder um Gottes Willen, hoffentlich sieht der nicht, dass ich krank bin. Ist es bei Ihnen so, dass man oft sich auch nicht 100% ernst genommen fühlt, wenn man sagt, ich bin Tierarzt?
Eigentlich nicht so wirklich, nee. Ja. Also,
ja, weil wir jetzt so lachten über die Flamingo-Doktorarbeit.
Ach so, ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen diese Spezialisierung, die ist ja immer irgendwie was, worüber Leute in jedem Bereich irgendwo lachen, wenn es dann so ins Klein-Klein geht. Und ja, der hat eine Doktorarbeit über Flamingos geschrieben, was kann das schon groß sein? ja, aber das muss man, glaube ich, sehr sportlich nehmen.
Aber Schweinehälften begutachten, das muss irgendwie jeder mal im Studium, ne?
Genau, auch auf dem Schlachthof muss man, glaube ich, drei Wochen ein Schlachthofpraktikum machen, was zum Studium mit dazu zählt. Genau, weil eben sehr viele Tierärzte nachher in der Lebensmittelindustrie auch arbeiten.
Die Tierärzte Lukas Reese und Marco Roller vom Zoo in Karlsruhe, der eigentlich Zoologischer Stadtgarten heißt, 1865 eröffnet und liegt auch mitten in der Stadt, der Zoo Karlsruhe, oder?
Direkt am Hauptbahnhof in Karlsruhe, also ein klassischer Innenstadtzoo, der aber trotzdem sehr schöne Grünflächen hat auf knapp 22 Hektar, genau.
Ja, Zoos in Baden-Württemberg gibt es ja viele, ne? Also ich habe mal geguckt, wenn man kleine Tierparks mitzählt, dann kommt man so auf um die 50. Was macht denn den Zoo in Karlsruhe jetzt so besonders? Weil bei den Rankings ist der immer relativ weit oben. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht, wenn Sie hier so sitzen mit Ihren Zoo Karlsruhe-T-Shirts, besonders viel Kritisches von Ihnen zu hören bekommen. Aber seien Sie ruhig mal ehrlich.
Also es gibt natürlich viele zoologische Einrichtungen, auch kleinere Tierparks oder Vogelparks. Große zoologische Gärten, die auch im Verband der zoologischen Gärten in Deutschland organisiert sind, sind in Baden-Württemberg nur Heidelberg, die Wilhelmina in Stuttgart und eben der Zoo in Karlsruhe.
Was macht den so besonders?
Ich denke, wir nennen uns ja wissenschaftlich geführte Einrichtungen und letztlich versuchen wir da auch Schritt zu halten, mehr oder weniger. Wissenschaftlich geführt soll bedeuten, dass wir versuchen, unsere Arbeit auf allen Ebenen zu hinterfragen und auch unseren gesellschaftlichen Aufgaben gerecht zu werden. Also sprich, das sind eben diese vier Säulen, von denen wir immer gerne sprechen. Artenschutz, Forschung, Erholung ist natürlich auch noch eine Rolle. Und was habe ich jetzt vergessen?
Öffentlichkeitsarbeit.
Öffentlichkeitsarbeit bzw. Education. Hm. Ja. Und also, da einfach eine Infrastruktur haben, um das sicherzustellen, dass auch all diese Ziele in irgendeiner Form bearbeitet werden. Und es nicht zum Selbstzweck wird.
Ja, war Ihnen das persönlich wichtig, Herr Riese, dass das auch alles stattfindet? Also da hätten Sie jetzt in irgendeinem Tierpark, wo Sie einfach nur irgendwelchen Tieren Impfungen verabreichen, das wäre dann doch zu wenig?
Das wäre tatsächlich absolut zu wenig. Also das ist was sich bei uns, was glaube ich immer auf dem Schirm war, aber was sich jetzt in der Arbeit im Zoo immer weiter noch herauskristallisiert hat, dass da auch nochmal ein ganz anderes Verwirklichungspotenzial ist. Und wir da wahnsinnig viel tun können, müssen und auch immer besser werden müssen.
Gibt es so einem Zoo, Herr Roller, irgendwie auch eine Rolle in der Gesellschaft? Das, was Herr Riese gerade aufgezählt hat, diese vier Säulen, wo hat man da seinen Platz? Also was haben Sie da für Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, seit Sie dort sind?
Also Zoos haben auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Auftrag, eben über die Öffentlichkeitsarbeit. Wir erreichen in den deutschsprachigen Zoos 42 Millionen Besucher pro Jahr. Also man hat da ein enormes Potenzial, um auch auf die Probleme unserer Zeit hinzuweisen. Wir haben natürlich eine Klimakrise, da wissen wir alle drüber Bescheid, aber wir haben auch eine sehr ernste Biodiversitätskrise. Wir haben ein Artenverschwinden, nicht nur global, sondern auch ganz eng gefasst regional und lokal, dass Arten verschwinden. Und da hat ein Zoo ein enormes Potenzial, darauf hinzuweisen. Unsere Aufgabe als Tierärzte in diesen vier Säulen, über die wir sprechen, die hängen natürlich auch viel mit der Forschung zusammen. Also bei uns ist auch die Forschung angesiedelt im tiermedizinischen Bereich. Das heißt, wir haben dort die Möglichkeit, mit den Arten, die wir haben, auch wissenschaftlich zu publizieren, über die Befunde, die wir erheben, über die Blutbilder zum Beispiel, die wir von bestimmten Tieren bekommen, über die Haltung der Tiere zu berichten und das wissenschaftlich zu publizieren. Mhm. Und dann ein Punkt, der uns eben auch sehr wichtig ist, der uns beide auch, glaube ich, antreibt und der auch dazu geführt hat, dass wir im Zoo gelandet sind, ist eben diese Artenschutzthematik.
Da engagieren Sie sich tatsächlich explizit alle beide. Das sind wahrscheinlich die Dinge, die laufen, wenn man nicht am Tier ist, ne?
Ja,
absolut. Macht das einen Großteil Ihrer Arbeit aus? Oder ist der Großteil dann doch irgendwie im Gehege?
Das ist eine gute Frage. Wir würden schätzen, glaube ich, dass wir im tiermedizinischen Bereich, das sind vielleicht 30-50%, ja. Je nachdem, was gerade ansteht, ist wirklich tiermedizinisch, wobei dann natürlich alles dazu kommt, wie Dokumentation, Prophylaxe etc. Wir sind beide aber auch kurativ tätig, was mal mehr, mal weniger Kapazitäten einnimmt. Und dann haben wir aber auch wirklich konkrete Artenschutzprojekte, die sind auch bei uns komplett getrennt. Also da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Projekte. Und da fließt auch einiges an Arbeit rein, ja.
Wir haben ja gerade gesprochen so über den sozialen Raum Zoo und auch die Aufgaben, die Sie darin erfüllen. Die gehen ja weit über das bloße Tierarztdasein im Grunde hinaus, weil Sie Forschung machen, weil Sie sich für den Artenschutz auch engagieren, alle beide. Herr Riese, was kann man konkret an der Stelle, an der Sie sitzen, nämlich im Zoo Karlsruhe, mitten in der Stadt, für den Artenschutz tun?
Man kann unglaublich viel tun. Und das fängt im Kleinsten an und das hört im Größten auf. Also das Naheliegendste ist natürlich die Förderung von Projekten durch Geld, was man einnimmt oder durch die Stiftung, die wir haben. Aber das geht auch wirklich an die Stellen, an denen man selbst Hand anlegt. Und
also lokal vor Ort?
Lokal vor Ort.
Im Zoo in Karlsruhe?
Im Zoo in Karlsruhe, mhm. Ganz genau. Also jetzt ein Beispielprojekt, was bei uns gerade sehr wichtig ist, und was ich eben federführend betreue, ist unser Moorfrosch-Projekt. Das heißt, wir haben eine der letzten Populationen von Moorfröschen bei uns im Landkreis Karlsruhe. Und die kommen nur noch als kleine Reliktpopulation nördlich von Karlsruhe vor. Und da haben wir gemeinsam mit dem Regierungspräsidium ein sogenanntes Headstarting-Projekt. Das heißt, da bekommen wir vom Regierungspräsidium Laich aus dem Habitat, der droht auszutrocknen, ziehen den dann bis zum Frosch auf und entlassen dann die Frösche wieder in die Natur.
Das ist Wahnsinn. Also das sind ja Riesenprojekte mit einem Riesenwert, aber es fliegt im Grunde unterm Radar so ein bisschen. Ne?
Das fliegt zum Teil ein bisschen unterm Radar, wobei wir schon auch versuchen, das zum gewissen Grad zu kommunizieren.
Auch über den SWR. Natürlich auch die Möglichkeit. Genau.
Also wenn wir ja ständig bei Ihnen am Zoo in Karlsruhe sind, können Sie die Gelegenheit ja auch mal nutzen.
Genau.
Ja.
Ganz
ja. Genau. Ja, aber so Zoo-Wahrnehmung funktioniert ja eigentlich in der breiten Öffentlichkeit über andere Sachen. Also in Karlsruhe würde ich sagen, war es wahrscheinlich Mika, der Eisbär. Ne? Der zieht dann wirklich, also dass so ein Eisbär große Öffentlichkeit anzieht, das wissen wir ja spätestens seit Knut, wahrscheinlich dem Eisbären im Berliner Zoo. Sind solche, sag ich mal, Leuchtturmtiere, wenn ich das jetzt auch, ist das tierfeindlich, wenn ich das sage?
Sowas? Nee, überhaupt nicht.
Nee. Aber sind die auch wichtig für Sie?
Selbstverständlich. Und gerade so ein kleiner Eisbär kann uns und hat uns auch massiv dabei geholfen, auf die Probleme der Eisbären im ursprünglichen Habitat hinzuweisen, die eben mit dem Klimaschutz oder durch den Klimaschutz begründet sind, aber auf der anderen Seite auch durch Umweltverschmutzung, durch einen Populationsrückgang der einzelnen Subpopulationen bei den Eisbären. Und da hilft uns sowas natürlich auch, anhand von diesem Eisbärjungtier auf die Probleme der Eisbären hinzuweisen.
Das war ein Riesending, als, glaube ich, Mika kam. Das war im Herbst 24 gewesen sein.
Genau, 2. November.
Ja, das wissen Sie ganz genau. Das wissen wir, ja. Weil das sind auch für Sie die großen Ereignisse, ne, wenn so ein Nachwuchs kommt.
Das ist ein Riesenereignis, natürlich. Ja. Aber es ist eben auch so, dass Mika nicht nur uns die Möglichkeit gibt, über Eisbären zu sprechen, sondern es ist ja auch so, dass dadurch ist das Rampenlicht, dann stehen wir einfach im Fokus. Und die Leute kommen in erster Linie, um Mika zu sehen. Vielleicht machen sie sich teilweise zumindest auch gar nicht so viel Gedanken. Aber unser Ziel ist natürlich, dass die Leute, die kommen, um Mika zu sehen, dass die auch andere Dinge sehen und dass die was mitnehmen. Und nicht nur, dass ein Eisbär klein und süß ist, das wissen wir auch so.
Also so im Fahrwasser von Mika, da surfen dann auch die Morfrösche mit zum Beispiel.
Absolut, ich sage immer, das ist der trojanische Eisbär, weil da können wir eben auch über den Eisbär noch ganz viel anderes transportieren.
Ja, Sie haben ja auch ein Erdmännchenanlage, habe ich gesehen. Ne? Also was geht da so ab? Werden Sie da oft nachgefragt?
Also die Erdmännchen sind natürlich sehr
süß. Sind die eine Attraktion?
Das ist eine Attraktion. Das ist, soweit ich weiß, auch, glaube ich, unser meist verpartetes Zootier, die Leute natürlich sehr interessant finden. Man kann dort toll zuschauen und die sozialen Interaktionen sehen. Einer, der immer aufpasst, dass kein Raubvogel kommt und dort eben seine soziale Aufgabe erfüllt. Also auch das kann dann edukativ super wichtig sein, auch über solche Tierarten und solche Strukturen innerhalb von Tiergruppen zu berichten.
Seit knapp 10 Jahren gibt es eine Erdmännchenanlage am Zoo in Karlsruhe. Und was haben denn Erdmännchen für medizinische Probleme, die Sie so täglich behandeln müssen, Herr Riese?
gar nicht mal so viele. Also was es bei Erdmännchen gibt, wäre beispielsweise die Toxoplasmose. Das ist etwas, was über die Hauskatzen in Gehege getragen werden kann. Das wäre jetzt das Einzige, was mir so spontan einfiele, wo wir mal was hatten, was aber auch schon wieder Jahre her ist. Erdmännchen sind sehr zähe Gesellen. Die werden auch relativ alt. Die verbeißen sich auch mal untereinander, können auch wirklich böse Wunden sich gegenseitig zufügen. Aber im Großen und Ganzen sind die wirklich sehr hart im Nehmen.
Also die sind pflegeleicht, sind nicht diejenigen, die sie am meisten beschäftigen.
Auf keinen Fall.
Überhaupt nicht. Unter den Tieren gibt es wahrscheinlich empfindlichere und weniger empfindliche. Wo sind sie am meisten im Einsatz? Was ist so das Tier, das sie am intensivsten medizinisch betreuen müssen?
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Ja. Tatsächlich hätte ich jetzt gedacht, dass es so aus dem FF Sie jetzt mir sagen können, es ist die Giraffe.
Nee, gar nicht. Also, das sind meistens die großen Säugetiere, das sind meistens Tiere, auf denen ein sehr großer Fokus liegt, wo es vielleicht auch schnell auffällt, wenn die Tiere was haben oder im Wesen verändert sind, wo die Tierpfleger natürlich auch einen ganz genauen Blick drauf haben. Das sind tatsächlich gar nicht so die Patienten, die man sehr häufig dann auch hat. Wir hatten jetzt zum Beispiel vor, sind jetzt 6 Jahre fast in Karlsruhe, das erste Mal einen Schimpansen in Narkose, weil bei den Schimpansen sonst nie irgendwas war. Mhm. Und gerade bei den Erdmännchen, da ist es zum Beispiel super wichtig, dass man eben die sozialen Strukturen sehr genau beobachtet und daraus dann schon viel lesen kann.
Aber wenn Sie so eine Narkose an einem Schimpansen haben oder auch eine Blutentnahme bei einer Giraffe, das sieht man ja auch in der Doku, das muss wirklich von langer Hand vorbereitet werden. Also da können Sie nicht sagen, morgen nehmen wir Blut an und dann gehen wir rein und zack, sondern da müssen die Tierpflegerinnen und Pfleger richtig Vorarbeit leisten.
Ja, das ist immer die Frage. Was ist auch die Fragestellung? Also es kann ja auch mal sein, dass plötzlich ein Tier erkrankt, sich verletzt oder sonst was, dann ist keine Zeit. Dann muss es jetzt auf gleich. Und wenn sich jetzt morgen der Schimpanse irgendwo einklemmt und nicht wegkommt oder sowas, dann müssen wir den Schimpansen sofort in Narkose legen. Dann können wir nicht planen. Mhm. Wir versuchen natürlich aber auch, über Management und teilweise medizinisches Training versuchen wir an die Tiere besser heranzukommen. Mhm. Und dann können wir solche Sachen auch mal planen.
Aber es ist ja nicht immer einfach, wenn man da einfach rein muss ins Gehege, ne? Weil die Tiere ja jetzt nicht unbedingt darauf warten, dass sie jetzt kommen und Blut abnehmen.
Die meisten unserer Patienten sind sehr unkooperativ, also das kann man wirklich so sagen. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass man als Zootierarzt bei den Tieren nicht der beliebteste Mitarbeiter im Zoo ist. Also man muss dann tatsächlich auch schon, also einige erkennen uns, sie wissen natürlich auch, dass wenn der Tierarzt kommt, dass es dann vielleicht nicht immer was Gutes bedeutet. Und die wissen in dem Moment ja auch nicht, dass ihnen geholfen wird durch uns. Also das ist von Tierart zu Tierart, von Individuum zu Individuum natürlich unterschiedlich, aber das ist auf jeden Fall was, mit dem wir es täglich zu tun haben.
Also da haben Sie die Rolle der Bösen, während die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, die haben die Rolle der Guten, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, zum Teil ist es so und zum Teil kümmern wir uns aber auch darum, dass es so bleibt, weil wir möchten natürlich, dass die Tierpfleger, die im täglichen Umgang mit den Tieren sind, was wir ja gar nicht leisten können. Die sollen die Guten sein. Die sollen diejenigen sein, die an die Tiere nah rankommen, die merken, wenn sich was verändert. Wir haben zum Teil Tiere, wenn die uns sehen, dann merkt man einfach, okay, die bekommen Stress durch uns. Mhm. Das sind Tiere, die kann ich nicht beobachten.
Ja, aber wie stark ist da die emotionale Bindung, Herr Roller, zu so Tieren? Also ist man da nicht manchmal dann irgendwie auch traurig, dass man dann da halt der Böse ist? Also könnte ich mir schon vorstellen, weil Tiere haben ja, also man baut doch eine Bindung auf.
Auf jeden Fall baut man zu den Tieren eine Bindung auf und das ist bei manchen Tieren natürlich vielleicht auch tiefer als zu anderen. Aber für uns ist es eben wichtig, dass wir in den Momenten, wo die Tiere dann wirklich auf unsere Hilfe angewiesen sind, auch tierärztlich, dass wir das trotzdem machen können. Und wie der Herr Riese gesagt hat, dann ist es eben sehr wichtig, dass die Tiere vor allem zu den Tierpflegern ein gutes Vertrauensverhältnis haben. Weil wenn wir kommen, dann werden oft Krankheitssymptome auch versteckt. Ja. Also die Tiere zeigen dann aufgrund des Stresses, die sehen, okay, da kommt der Tierarzt, vielleicht diese Symptome, die sie vorab gezeigt haben, als die Tierpfleger mit den Tieren gearbeitet haben, bei uns beiden erst gar nicht.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit den Tierärzten Lukas Riese und Marco Roller, die vom SWR für eine dreiteilige Doku begleitet wurden im Zoo Karlsruhe. Und die zeigt im Grunde so das tägliche Leben mit den Tieren. Und die erste Folge, die gibt's ja auch schon bei uns in der Mediathek. Die beiden anderen Folgen kommen dann in den kommenden Montagen, am 8. Juni und am 15. Juni. In der ersten Folge, da geht's um eine Safari-WG bei euch im Zoo. Können Sie kurz erklären, was passiert da eigentlich genau? Herr Riese vielleicht.
Genau, also wir haben eine Savannenlandschaft gebaut. Das waren vor vielen, vielen Jahren noch viele Einzelgehege, wo man Tierarten einzeln gehalten hat. Und das, was wir heute in einer moderneren Zootierhaltung, da wo es möglich ist, umsetzen wollen, sind sogenannte Vergesellschaftungsanlagen. Das heißt, dass wir mehrere Tierarten auf einer Anlage halten. Mhm. Und das ist natürlich für die Tiere auch, das ist immer was los. Das ist sehr interessant, wenn Tierarten vergesellschaftet sind. Wir halten zum Beispiel bei uns im Zoo Karlsruhe auf dieser Anlage die Netzgiraffen zusammen mit weißnackten Moorantilopen, mit Säbelantilopen. Und perspektivisch kommt da die Nachbaranlage noch mit dazu, wo wir Böhm-Steppenzebras halten. Was natürlich für die Tiere dann immer auch eine Lebensraumbereicherung ist, wenn man nicht nur mit der eigenen Art zusammen auf der Anlage lebt, sondern auch andere Tierarten mit auf der Anlage sind.
Mhm, aber wenn man sich dann so als Tier die Anlage plötzlich teilen muss, ist wahrscheinlich nicht nur Freude mit im Spiel, sondern man muss da irgendwie drauf hinarbeiten wahrscheinlich.
Absolut, also das ist auch genau das Ziel. Wir wollen die Umgebung anreichern und sie erfahrbarer machen, auch für die Tiere. Und dazu gehören auch nicht nur positive Emotionen, sondern da gehören auch negative Emotionen, das kennt jeder aus dem eigenen Leben, gehören da auch dazu. Solche Vergesellschaftungen führen auch immer zu neuen Strukturen, zum Teil auch zu Spannungen, aber es ist einfach eine Lebensraumanreicherung, die wir dadurch erreichen.
Also ich kann mir vorstellen, Sie müssen da beruflich teilweise ganz schön durch dick und dünn gehen. Da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich auch privat gut versteht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind Sie nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde geworden über die Zeit. Wie sehr vermischt sich denn da, wenn man so einen intensiven Job hat und nur zu zweit ist und den ganzen Zoo betreuen muss, berufliche und private Verbindung?
Sehr, ja. Sehr stark. Ja. Also ich glaube, wir sind beide sehr froh, dass wir uns gegenseitig haben, weil das auch immer gut ist, Fälle miteinander diskutieren zu können auf beruflicher Ebene. Und wenn man dann privat auch befreundet ist und viel Freizeit auch miteinander verbringt, dann ist es natürlich ein absoluter Gewinn, glaube ich, für so ein Zweierteam an Tierärzten im Zoo.
Ja, zu Hause und privat geht es dann auch um Tiere viel, oder?
Ja, das bleibt nicht aus. Ja.
Also. Was sagt das Umfeld dazu? Also Partner, Partnerin, Frauen, Kinder, was auch immer?
Es geht sehr häufig um Zoo und um Tiere, ja. Das bleibt ganz einfach nicht aus.
Da müssen die durch, ja.
Da müssen die durch, ja.
Wie sind Sie beide dazu gekommen, Tierärzte zu werden? Also als Kind schon diesen Berufswunsch gehabt?
Ja.
Ich glaub, ist das wirklich beiden, so?
Ja, absolut.
Und wann haben Sie sich dann kennengelernt? Erst in Karlsruhe?
Wir kannten uns vor Karlsruhe schon. Wir haben im gleichen Jahr den Abschluss gemacht an unterschiedlichen Universitäten. Aber man kennt sich dann, wenn man so das gleiche Berufsziel hat, Zootierarzt werden zu wollen, dann trifft man sich auf Konferenzen, sieht sich dort, weiß, der Lukas Rehse, der möchte auch Zootierarzt werden. Das ist nicht unbedingt ein Konkurrenzgedanke, aber man weiß zumindest, da hat jemand das gleiche Ziel. Und dann haben wir uns, glaube ich, auf irgendeiner Konferenz das erste Mal getroffen. Genau.
Sind Sie im Team nach Karlsruhe gegangen, könnte man das so sagen? Oder war das dann doch Zufall?
Naja, das ist eher Zufall. Also wir haben uns ja auch nicht ausgewählt, sondern der Zoo hat uns beide ausgewählt.
Sie hätten ja sagen können, uns gibt es nur ein Paket.
Ach so.
Entweder beide oder keiner.
Zu dem Zeitpunkt kannten wir uns ja nur flüchtig. Insofern, also wir haben uns...
Die Freundschaft ist dort entstanden, in Karlsruhe.
Absolut.
Kommt man sich da manchmal fachlich ins Gehege?
Um mal im Wortspiel zu bleiben. Ja, dass wir manchmal unterschiedlicher Ansicht sind oder Sachen unterschiedlich angehen würden, das bleibt nicht aus. Aber ich glaube, das sind wir beide, glaube ich, gesetzt genug, dass wir da drüber reden können, darüber diskutieren können und dann gemeinsam auch zu einer Entscheidung kommen.
Ja, wir haben es ja schon gehört. Sie haben sich ja fachlich auch ein bisschen aufgeteilt. Wann gehen Sie denn da rein in die Gehege, wenn Sie was... Wir können ja nicht reingehen, wenn die Besucher da sind. Oder bauen Sie das dann gleich noch als Attraktion mit ein?
Naja, also teilweise, wenn es wirklich größere Aktionen sind, dann versuchen wir das morgens zu machen, so zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr, wenn der Zoo öffnet. Da versuchen wir schon viel zu machen. Zum Teil können wir auch auf die Stallungen innen ausweichen. Aber es ist auch so, manches findet auch vor den Augen der Besucher statt. Und das ist jetzt auch nicht so schlimm für uns. Also da geht es dann auch nicht darum, irgendwas zu verstecken. Letztlich können wir hinter dem, was wir tun, glaube ich, sehr gut stehen. Aber es ist natürlich eine etwas ruhigere Umgebung.
Also wenn ich da so schaue in der Doku und wenn Sie da so reingehen, die Tiere fixieren und so, dann tun die einem natürlich schon so ein bisschen leid. Traumatisiert man die Tiere da auch ein Stück weit, wenn man das macht? Ist das so der Kollateralschaden, den man da mitnimmt?
Wir müssen in ganz vielen Bereichen natürlich abwägen, was machen wir jetzt? Legen wir ein Tier in Narkose und setzen dem Tier eine sehr lange Prozedur aus? Oder greifen wir das Tier kurz, verabreichen eine Spritze, setzen einen Mikrochip, nehmen Blut oder ziehen wir das Ganze in die Länge? Das heißt, es ist auch immer situationsabhängig, mit was für einer Situation, mit was für einer Tierart haben wir es in dem Moment zu tun. Also das sind genau solche Sachen, die wir dann vorab diskutieren, vor solchen Fällen, was jetzt die angemessenste und angebrachteste Methode ist, um das Ziel zu erreichen.
Da muss man sich dann natürlich mit leben, dass man sich unbeliebt auch macht beim Tier. Woran erkennen Sie denn, dass ein Tier gestresst ist?
Dafür ist vor allem wichtig, dass man die Biologie des Tieres kennt, weil sonst ist es ganz schwierig zu erkennen. Also ein Delfin ist mit Sicherheit gestresst, sieht gestresst anders aus, als das jetzt ein Schimpanse tut oder auch ein kleiner Frosch. Da ist es einfach wichtig, die Tiere ein Stück weit lesen zu können.
Das System Zoo, ich nenne es jetzt einfach mal so, das Prinzip Zoo. Ich persönlich, wenn ich durch den Zoo gehe, und da läuft man schon so am einen oder anderen Tier vorbei und denkt, was soll das hier eigentlich? Ist das noch gut so? Ist das noch zeitgemäß? Stellen Sie sich solche Fragen auch manchmal?
Selbstverständlich. Und es ist auch ganz wichtig, dass man sich das als Zoo fragt und auch immer hinterfragt. Es gibt mit Sicherheit gute Gründe, manche Tiere nicht in Zoos zu halten. Aber auf der anderen Seite gibt es für ganz viele Tiere, die wir im Zoo halten, super Gründe, diese Tiere im Zoo zu halten. Und es sind natürlich von Tierart zu Tierart können das sehr unterschiedliche Gründe sein. Für uns ist es wichtig, dass sich Zoos auch weiterentwickeln. Und ich glaube, das sieht man auch so in den letzten 30, 40, 50 Jahren, wie sich auch Zoos weiterentwickelt haben. Wir haben heute, und ich glaube, das ist auch was natürlich sehr positiv ist, wenn ein Zoo zwei Tierärzte beschäftigen kann, die sehr viel auf Tiergesundheit, Tierschutz auch ein Auge legen können, dass sich Zoos weiterentwickelt haben und dass hier ein Fortschritt stattgefunden hat.
Haben Sie denn mal Beispiele so für beides? Also Herr Rehse, vielleicht, dass Sie so sagen, also das Tier würde ich eigentlich lieber nicht im Zoo sehen. Also ich bin neulich an so einem Löwen vorbeigelaufen und dachte, der sieht irgendwie traurig aus, aber ich habe keine Ahnung, wie ein trauriger Löwe aussieht, weil andererseits ist meine einzige Gelegenheit, den Löwen zu sehen, am Ende dann doch wieder der Zoo.
Ja, absolut.
Also das ist ja die Gemengelage sozusagen, absolut. Das Dilemma.
Ja, das ist eine schwierige Frage und ich denke, wichtig ist für uns, nach wie vor herauszufinden, wie können wir diese Tiere auf eine Art und Weise halten, dass es ihnen gut geht. Und dafür ist Forschung wahnsinnig wichtig, die wir an diesen Tieren machen können. Verhaltensforschung, Stressforschung etc. Es gibt durchaus Tiere, wo es auch unterschiedliche, auch innerhalb der Zoogemeinschaft, unterschiedliche Meinungen gibt, wie gut oder schlecht man sie halten kann.
Mhm. Nehmen wir doch mal den Löwen.
Ich glaube, der Löwe ist relativ unkritisch, wird relativ unkritisch gesehen, weil wir sehr viele Verhaltensweisen, die wir aus der Natur kennen, so im Zoo beim Löwen abbilden können. Also eben diese Rudelstruktur, die Ernährungsstruktur. Das Jagen können wir natürlich nicht in der Form durchführen lassen.
Nee, aber weil dafür die Fläche nicht da ist. Die haben ja sonst ein Revier, das ist wahrscheinlich 10-mal so groß wie Karlsruhe. Genau. Ganz Karlsruhe.
Und wir können keine lebenden Tiere verfüttern.
Ja, genau. Also, ne? Also die Jagd können wir nicht simulieren.
Simulieren, ja. Also gut, dann nehmen wir ein anderes Tier. Welches Tier würden Sie denn kritisch sehen?
Ich glaube, was ist schwierig zu sehen, das sind große Wale. Schwertwale in der Haltung, gibt es unterschiedliche Meinungen. Wichtig ist an der Stelle auch, ich würde das nicht verteufeln, ne? Auch wenn man selbst so ein Störgefühl da hat in so einem Bereich. Dennoch können auch solche Haltungssysteme uns wahnsinnig viele Informationen liefern, die wir wiederum in der Natur nutzen können. Also selbst wenn ich von der Haltung nicht 100% überzeugt bin, dann kann ich trotzdem versuchen, das Beste daraus zu machen. Mhm. Und ich denke, dass jetzt auch bei den Meeressäugern oder sowas, da haben wir ganz viel, was wir über auch die Physiologie der Tiere in der Haltung haben herausfinden können, kann dann wiederum genutzt werden in der Natur.
Ja, gut, Störgefühle kommen ja bei so, wenn man jetzt über Zuchtkontrolle meinetwegen redet, über nicht artgerechte Haltung oder Tiere einsperren, das ist jetzt so die Maximalvorwurf des Tiergefängnis Zoo. Sie haben ja gesagt, Sie haben Verständnis dafür.
Ja, und ich glaube, man muss das natürlich immer von der Tierart abhängig machen, über die man spricht, und sich dann auch den Grund anschauen, warum man diese Tierart im Zoo hält. Für viele Tierarten, die wir im Zoo halten, werden Erhaltungszuchtprogramme geführt, wo die Tiere in Reservepopulationen gehalten werden. Sie haben gerade den Löwen angesprochen, ich weiß nicht, was für ein Löwe es war, aber zum Beispiel werden in Zoos häufig asiatische Löwen gehalten. Die kommen in Indien nur noch in einem Nationalpark vor, sind um die 500 Tiere, von denen man ausgeht. Das heißt, Tiere, die auf eine Population begrenzt sind im ursprünglichen Lebensraum. Das heißt, da geht einmal eine Erkrankung durch, da gibt es einmal ein Naturereignis und diese Population ist verschwunden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau für solche Tierarten Reservepopulationen halten und die modernen Zoos eben diese Tiere ex situ außerhalb des Lebensraums halten in diesen Populationen. Aber wir, und auch das macht einen modernen Zoo aus, gleichzeitig versuchen in situ, im Lebensraum der Tiere, Bedingungen zu schützen oder die Bedingungen wiederherzustellen oder neu zu schaffen, dass die Tierart auch dort im ursprünglichen Lebensraum eine langfristige Perspektive hat. Und ich glaube, das sind wir bei ganz vielen Populationen eben noch nicht, dass wir sicherstellen können, dass die Tierart draußen überlebt, sondern die Probleme, mit denen die Tiere draußen konfrontiert sind, die verschlimmern sich eher, als dass wir von heute auf morgen eine Lösung dafür haben.
Ja, und Sie haben ja natürlich auch die Möglichkeit, Tiere auszuwildern. Auch dabei hat der SWR Sie, glaube ich, begleitet. Genau. Ja, spannende Einblicke in den Zoo und das Ökosystem Zoo von zwei, die es wissen, von Ihnen beiden, Lukas Rehse und Marco Roller. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Sehr gerne, vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.